Martin ist ein junger Mann und er ist bekennender Christ. Er arbeitet beim Sender RTL in Köln. Eines Tages wird er von einem sehr erfolgreichen und auch sehr wohlhabenden Produzenten des RTLs zu einer großen Gartenparty eingeladen. Der Produzent ist dafür bekannt, dass er bei solchen Partys immer eine skurrile Attraktion für seine Gäste parat hält. Das Grundstück des Produzenten ist riesig, jeglicher Luxus ist vorhanden, sogar ein überdimensionierter Swimmingpool. Es gibt ein pompöses Buffet, die besten Getränke aus aller Welt und eine Band spielt leise Lounge-Musik. Ein perfektes Ambiente, ein perfekter Abend. Und als der Abend so etwas fortgeschritten ist, hält der Produzent eine Rede. Nach einer kurzen Begrüßung weist er dann auf sein Pool hin und sagt: Liebe Gäste, ich habe mir wieder etwas ganz Besonderes für diesen Abend ausgedacht. Ich habe nämlich meinen Pool präpariert. So präpariert, dass darin Fische schwimmen können. Aber das Besondere ist, das sind nicht irgendwelche Fische, da sind Piranhas drin. Wer es heute Abend schafft, in meinen Pool zu springen und von der einen Seite zur anderen Seite unbeschadet dort anzukommen, dem schenke ich etwas. Entweder darf er gleich meinen Rolls-Royce mit nach Hause nehmen oder ich spendiere ihm einen Urlaub auf meinem Luxus-Finca auf Mallorca oder er darf meine schöne Tochter heiraten. Kaum hat der Mann das gesagt, sieht man, wie Martin in das Becken reinspringt, wie ein Verrückter mit einem Affenzahn auf die andere Seite des Randes ankommt, rauskommt und dann völlig erschöpft und klatschnass zu dem Produzenten kommt. Der ist ganz begeistert und sagt: Mann, Martin, das ist ja super, was du da gemacht hast, du es geschafft hast. Aber weil ich ein Mann des Wortes bin, darfst du dir jetzt etwas aussuchen. Was willst du haben? Willst du meinen Rolls-Royce? Martin schüttelt den Kopf, nein. Ah, dann willst du bestimmt deinen Urlaub mal in meiner Luxusfinca verbringen. Martin sagt wieder, nein. Ah, ich verstehe, dann willst du also meine bildhübsche Tochter heiraten. Martin schüttelt wieder den Kopf und der Produzent fragt ganz irritiert, was willst du denn? Und Martin antwortet, ich will nur wissen, wer der Depp gewesen ist, der mich in den Pool reingestoßen hat. Auch wenn es eine tolle Glaubensgeschichte wäre, na, Martin voller Glauben springt in den Pool und er schwingt durch, ist es so, dass Martin bedingt durch die Umstände, in die er reingeraten war, in den Pool gesprungen ist. Und er war kein großer Glaubensheld. Und genau das ist auch manchmal unsere Lebens- oder Glaubensrealität. Nicht unbedingt, dass wir mit Piranhas zu kämpfen haben, sondern dass wir bei kleineren und größeren Dingen auf einmal herausgefordert sind. Herausgefordert sind, Gott treu zu bleiben. Und dann brauchen wir einen starken Glauben. Genau um diesen Glauben geht es heute und wir haben das ja jetzt in dem Kapitel 6 der Predigtreihe des Danielsbuch damit heute zu tun. Wie Axel das schon ein bisschen zusammengefasst haben, wissen wir aus dem letzten Kapitel, da hat der persische König Kyros im Jahre 539 das babylonische Reich, damals war der König Belsasar an der Macht, besiegt. Und durch diese Einnahme Babylons vergrößerte sich das Reich der Meder und Perser, das war Kyrios, der Leiter, der König davon, unheimlich gewaltig. Und damit dieses Weltreich überhaupt noch regiert werden konnte, sagte Kyrios, pass auf, du Darius, der 62-jährige Mann, ein Meder, du sollst Verwalter über eine Region dieses Reiches werden, Babylonien. Und die anderen Reiche der Meder und Perser werden auch von anderen Leuten verwalten. Also dieses ganze Gebiet der Meder und Perser wurde dreigeteilt und Daniel wurde einer dieser Superminister. Und dann bekamen sie noch, jeder dieser drei Minister bekamen nochmal jeweils 40 Verantwortliche oder Leiter, Verwalter dieser regionalen Sachen. Die Forscher sagen, dass Darius eine enorme Verantwortung und auch Machtfülle übertragen bekommen hat. Und dass er, und das ist das Besondere, eigentlich so agieren konnte, wie als wäre er ein König über Babylon. Darius, der erweist sich so als geschickter und weiser Politiker. Und wie gesagt, er unterteilt dann dieses Reich dann in drei Gebiete. Er nennt drei Chefminister, Daniel ist einer davon. Und das ist interessant, wenn wir uns mal so gucken, was war im Kapitel 4 gewesen. Was war mit Daniel? Da war er noch, und das ist ein paar Tage her, eine fast vergessene Randfigur am babylonischen Hof. Und jetzt macht er einen wahnsinnigen Karrieresprung. Und Darius fällt das auf, wie Daniel ist, wie er agiert, welche weisen Entscheidungen er trifft. Und er entdeckt die Qualitäten von Daniel und dann heißt es im Text, bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Das müssen wir uns vorstellen. Das Reich Babylon soll jetzt stellvertretend Daniel leiten und lenken. Und dieser Mann, der Darius, der hat Erfahrung mit Personen, die Leitungsfähigkeiten haben. Der ist 32 Jahre in diesem Dienst und er stellt fest, dieser Mann ist der beste Mann, den ich je erlebt habe. Und er entschließt sich dazu, dass er sagt, Daniel soll mein Stellvertreter werden. Das bedeutet, Daniel wird nach dem König Kyros und nach Darius der drittwichtigste Reich in diesem medo-persischen Weltreich. Und obwohl Darius nichts von dem Glauben von Daniel bisher zu tun hat, spürt er genau, dass dieser Daniel irgendwas hat, in sich hat, geistlich in sich hat, eine unbegreifliche Weisheit und die muss ihm irgendwie von diesem Gott gegeben werden. Aber es ist spannend, sich mal zu fragen, wie geht denn Daniel mit der Beförderung um? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr zur drittwichtigsten Person in dieser Welt oder Mann in dieser Welt gemacht werden würde. Wie würde euch das irgendwie beeinflussen, verändern? Bei Daniel ist das interessant. Genau wie schon in den ganzen Kapiteln vorher zeigt sich auch hier wieder eine herausragende Eigenschaft von Daniel. Daniel lässt sich nicht von den äußeren Dingen und von Menschen seine Persönlichkeit, seine Identität oder seinen Wert geben. Weder ist ihm seine hohe Position damals, als er noch unter Nebukadnezar gearbeitet hatte, oder jetzt unter dem Darius irgendwie zu Kopf gestiegen. Noch hat er damals in der Zeit, in den 23 Jahren, also als Nebukadnezar gestorben war, bis Ende Belsasar, diese 23 Jahre, wo er einfach nur eine Randfigur gespielt hat, das hat ihm sein Ego überhaupt nichts ausgemacht, dass er jetzt nicht mehr eine hohe Position hatte. Und es scheint so, dass Daniel die 66 Jahre seiner Dienstzeit am babylonischen und dann jetzt am medo-persischen Hof unabhängig ist und frei ist von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchen Personen. Es scheint so zu sein, dass auch seine Fähigkeiten und seine Position ihm nie zu Kopf gestiegen sind. Er lässt sich seinen Wert, seine Identität immer nur allein von Gott geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie häufig lassen wir uns von Menschen und Umständen beeinflussen? Machen uns vom Lob und Kritik und Anerkennung von anderen abhängig. Wie oft muss uns unser Beruf, unser Geld, unser Status unseren Wert geben? Bleibt das alles aus, dann fallen wir manchmal in so ein emotionales Loch. Jesus will, dass wir das gleiche Standing haben wie Daniel. Und deswegen sagt er, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus in seiner Person ist die Wahrheit. Und wenn Jesus in unser Leben hineinkommt mit seiner Wahrheit, dann erkennen wir zu einem, wer er ist. Aber wir erkennen uns auch selbst und wie er zu uns steht. Und diese Wahrheit zeigt uns, dass Gott uns trotz unserer Sündhaftigkeit, unseren Fehler, uns unendlich liebt. Und seine Liebe, die er uns schenkt, die macht uns unabhängig von der Ablehnung oder Anerkennung von Menschen. Wir werden frei, uns nicht von Menschen, von Umständen oder Situationen unseren Wert geben zu lassen. Und selbst wenn wir als Bettler auf der Straße sitzen und betteln müssen, werden wir unseren Wert behalten, weil wir wissen, dass Gott uns liebt und dass uns das Wichtigste ist. Daniels Wert und seine Persönlichkeit, seine Identität hat er sich immer von Gott schenken lassen. Und deswegen ist dieser Mensch so konstant in seinem ganzen Leben gewesen. Nichts hatte ihn irgendwie so aus der Bahn gebracht. Nein, er ist weiter Gott treu geblieben. Es hat ihn nicht gejuckt, ob er jetzt ein großer Herrscher ist oder nicht, oder ob er eine unwichtige Person am Hof ist, hat ihn nie gejuckt. Wer so erfolgreich ist wie Daniel und der auch so gefördert wird von einem großen Herrscher, der hat logischerweise auch Neider. Und genau das passiert Daniels zwei Chefministerkollegen und diese 120 Statthalter schmieden deswegen einen Plan. Und wie schon gesagt, sie finden keinen, können eigentlich nichts finden, der ist nicht korrupt, der macht seine Arbeit hundertprozentig. Was können sie machen? Und da finden sie eine Lösung, wie sie ihn in Verruf bringen können, ganz einfach. Sie machen es an seinem Glauben fest. Und dann entwickeln sie einen perfiden, man kann schon sagen, einen teuflischen Plan. Sie kommen eines Tages zu Darius und dann packen sie diesen Führer an seiner Eitelkeit und seiner Ehre. Sie schlagen ihm vor, dass alle meine Befehle, und genau das schmeichelt so den Darius, der ist in seiner Eitelkeit da so getroffen. Und er sagt, das ist eine gute Sache und er gibt eine Verordnung und dann wird das in seinem Herrschaftsbereich bekannt gegeben. Und wie Axel das schon sagt, was die Meder und Perser schriftlich festgelegt hat, das war unumstößlich. Das war Gesetz und da muss gehalten werden. Und spannend ist, wie Daniel reagiert, als er erfährt, dass dieses Gesetz geschaffen werden soll. Dann geht er nicht zu seinem Chef und beschwert sich, sondern er macht das, was er immer macht, er sucht zuerst Gott. Da heißt es, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Wir sehen hier, dass die Glaubenspraxis des 80-jährigen Mannes bei ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist. Er praktiziert seinen Glauben so, wie er es immer getan hat. Dreimal am Tag betet er zu Gott. Aber, und das ist entscheidend, er macht das nicht aus purer Gewohnheit und weil man das als frommer Jude machen muss, sondern weil es ihm wichtig ist. Und ich habe vor langer Zeit mal einen alten Christen getroffen, einen Mann, der das genauso beschrieben hat mit seiner stillen Zeit, also die Zeit, die er mit Gott verbringt. Er hat gesagt, früher, als ich jung war, da habe ich das immer gemacht aus so einem Zwang. Als guter Christ macht man stille Zeit. Aber weißt du, im Laufe der Jahre ist es für mich so selbstverständlich geworden. Und heute habe ich ein tiefes Bedürfnis, das zu machen. Ohne die stille Zeit kann ich nicht mehr leben. Und bei Daniel finde ich, das ist das genauso. Die Zeit mit Gott, das ist kein leeres Ritual, sondern bei ihm ist es das Wesentliche in seinem Leben. Auf sein eigenes Leben, wenn es den Tod bedeutet, kann er gut verzichten, aber er kann nicht auf die Beziehung zu Gott verzichten. Jeder von uns, der wirklich regelmäßig versucht und ernsthaft versucht, so stille Zeit zu machen, der weiß, dass die stille Zeit wirklich eine umkämpfte Sache ist. Das fällt nicht mehr leicht, das macht nicht mehr Spaß und es kann dann schnell zu einer Routine werden. Und nicht wenige haben nach längerer Zeit dann schon aufgehört mit dieser Zeit, die irgendwie einzubauen. Sie leben auch ohne sie, weil es ja scheinbar überhaupt nichts bringt. Aber die Tatsache ist, dass das jeder spüren wird. Wenn ich längere Zeit nicht die Zeit mit Jesus verbringe, dann fehlt mir was. Manchmal merkt man es gar nicht in dem Sinn, dass man denkt, ach, mir fehlt die stille Zeit, sondern irgendwie tut man sich dann auf andere Bereiche irgendwie was suchen, sich verwöhnen und muss sich das kaufen oder das. Im Grunde ist das aber nicht das, was man wirklich braucht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder sich nach einer lebendigen Beziehung zu Jesus sehnt und dass er sie braucht. Das ist so normal, oder wir kennen das alle aus den normalen menschlichen Beziehungen. Wir können auch mit jemandem zusammen sein, aber wenn da immer nur so ein oberflächlicher Smalltalk läuft, dann wird die Beziehung irgendwann mit der Zeit sich langsam so abflachen und im Grunde ist das dann gleichgültig. Das macht, läuft nichts. Und als Christ kann das auch passieren. Man geht vielleicht noch in den Gottesdienst, man geht in seinen Kreis, in der Gemeinde, in den Hauskreis oder in anderen Kreisen. Aber Jesus und der Glaube spielt im Alltag keine Rolle mehr. Das sind dann fast so zwei Welten, in denen man lebt, sondern da läuft nichts mehr. Man braucht eigentlich Jesus nicht mehr. Und man merkt auch, dass der Glaube keine Kraft mehr hat. Und man wird auch erleben, dass man keine Kraft hat gegen den Gegenwind, den man erlebt. So wie Daniel, der auf einmal Gegenwind erlebt. Nur dann, wenn man mit Jesus lebendig unterwegs ist, dann kann man auch diesen Widerstand ertragen. Es gibt dann leider so eine weit verbreitete Behauptung über die stille Zeit, also unter uns Christen, da wird dann gesagt, naja, also weißt du, so alles, was so Routine und regelmäßig ist, das ist nicht gut. Und wenn dahinter so ein Zwang steht, und das geht ja schon fast in so eine Gesetzlichkeit. Und ich halte das für völlig verkehrt. Wir müssen mal uns bewusst werden, wir als Menschen, wie ticken wir? Wir brauchen als in unseren Lebensbereichen immer einen festen Rahmen und wir brauchen einen Rhythmus. Und das gilt genauso für unser geistliches Leben. Und es ist spannend, wenn man mal die 2000 lange dauernde christliche Zeit mal anschaut, die Christen anschaut. Wie haben die ihren Glauben gelebt? Dann war es etwas, was ganz normal war, dass diese Christen über Jahrtausende hin immer wieder einen Rahmen und einen festen Rhythmus hatten. Und es ist spannend, dass diese Gebetspraktiken, diese Bibellesenpraktiken, dass die jetzt in der letzten Zeit so modern geworden sind. Was noch vor einiger Zeit unter Christen total verpönt war, entdecken Christen noch wieder neu. Und plötzlich gräbt man so alte Glaubens- und Gebetspraxen aus einer Zeit vor Hunderten von Jahren wieder auf und man erfährt, wie bereichernd und wie toll das ist. Das kommen dann so Sachen, dass man sagt, ja, der Augustinus hat das so gemacht. 800 nach Christus, 700, 800 nach Christus. Oder der und der, oder die Kommunität, oder diese Mönche haben das so und so praktiziert. Und man merkt auf einmal, das ist ja viel, viel mehr, als ich immer dachte. Und genau das ist etwas, was wir brauchen. Und es ist vielleicht mal gut, wenn ihr mal für euch selbst mal googelt, es ist auch unterschiedlich zu Leuten, was wird mir denn gut tun? Grabt mal so in den Glaubenspraxisen eure Glaubensväter und Mütter mal nach. Was hat denen geholfen? Was war toll? Und deswegen halte ich für das eigene geistliche Überleben ist ganz wichtig, absolut für unabdingbar, dass wir regelmäßig die Bibel, die Zeit mit Jesus verbringen, unsere Beziehung pflegen. Und das unter anderem mit Gebet und auch Bibellese. Die Form, wie wir das gestalten, die ist wurscht egal. Wie wir das machen, ob wir das mit Lobpreis reinmachen oder ob wir einen Gebetsspaziergang machen, die Form spielt alle keine Rolle. Könnt ihr alles vergessen. Es ist eine Hilfe. Ich habe in meiner jetzt über 30-jährigen Zeit als Christ die Form bestimmt schon, so schätze ich mal, 10-mal verändert. Immer wieder was Neues ausbildet, ist anders gemacht. Aber ich habe eine Sache nie geändert. Und das ist, dass ich eine feste Routine eingebaut habe. Ich habe am Tag eine feste Zeit, wo ich meine stille Zeit mache. Immer. Das kann man auch unterschiedlich machen. Wenn man so beruflich eingespannt, sagt man, am Samstag mache ich das. Feste Routine. Und das Zweite, was ist in dieser stillen Zeit, sind immer zwei Elemente mir ganz wichtig. Und das ist Gebet und das ist Bibellese. Und ich merke, das brauche ich. Daniel hat diesen festen Rhythmus, auch wenn das von der jüdischen Tradition vorgegeben hat. Aber er braucht diese Begegnung mit Gott und sie macht ihn stark, sie lässt ihn wachsen. In der Geschichte sehen wir, wie Daniel dann von seinen Gegnern angezeigt wird. Das bleibt nicht aus, weil er betet mit offenem Fenster, das kann jeder beobachten und dann zack ist er dran. Und jetzt erst merkt Darius, der Herrscher, wie er in diesen perfiden Plan gegen seinen Willen einfach eingebaut wurde. Wie er missbraucht wurde. Und er sucht dann den ganzen Abend bis zum Abend hin krampfhaft nach einem Ausweg, aber er findet keinen, weil dieses Gebot der Meder und Perser, das er selbst herausgegeben hat, unumstößlich ist. Er als Herrscher kann es nicht ändern. Und dann ist er ziemlich verzweifelt. Und die letzten Worte, die Darius Daniel sagt, bevor er ihn in die Löwengrube schmeißt, die drücken sehr viel aus. Da sagt er, dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Obwohl dieser Darius Daniel fast noch die ganze Zeit nicht kennt, merkt er schon, der lebt er wirklich seinen Glauben. Den juckt das nicht, was andere machen, der lebt seinen Glauben. Und er merkt schon, dass dieser Gott irgendwie schon was Tolles ist. Der hat einen Respekt vor diesem Gott. Ich nehme auch an, der wird erfahren haben, was Belsasar passiert ist, was Daniel prophezeit hat und was passiert ist. Und er wird eine gewisse Achtung vor diesem Gott haben. Und mir scheint so, dass er sogar davon ausgeht, dass dieser Gott von Daniel wirklich ihn erretten kann aus der Löwengrube. Das ist nicht so einfach, ne, der soll dich mal retten, so wie als Jesus am Kreuz gegangen hat. Wenn du es kannst, dann rette dich doch selbst. Gott soll dich retten. Nein, das ist eine ernste Aussage, die er macht. Und mich hat das provoziert, wo ich mich gefragt habe, der Mann glaubt noch gar nicht. Und trotzdem hat er so eine Sicht von Gott. Und ich merke manchmal, würde ich daran glauben? Würde ich das dem Daniel sagen, wenn der in Löwengrube geht? Ich würde es vielleicht nicht sagen. Ich würde sagen, bete mal. Aber du, dein Gott kann das. Würde ich vielleicht nicht sagen. Und es zeigt sich auch, dass da bei Darius was passiert. Die ganze Nacht hat er sich damit beschäftigt. Und dann kommt er dann an die Löwengrube und dann ruft der Daniel wieder zu. Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott dem du unaufhörlich dienst, dich von den Löwen retten können? Der Darius hat die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Und er hat gefastet. Das hat man in der damaligen Kultur, auch wenn das eine heidnische Religion war, gemacht. Aber das machen ja auch die Juden und wir als Christen machen das ja auch. Fasten, aber nicht nur fasten, beten. Ich weiß nicht, ob der Darius in der Zeit eventuell sogar zu dem Gott Israel gebetet hat. Das erfahren wir nicht. Aber diese Aussage lässt tiefer blicken. Denn scheinbar hat er erlebt, das ist ein lebendiger Gott. Und ihr müsst euch vorstellen, der hat ja nicht eine Alternative in seinem Medo-Perser-Reich, hat er nicht nur einen Gott gehabt, da hat er hunderte von Göttern gehabt. Und der wird die alle mal ausprobiert haben. Und dann wird er festgestellt haben, diese Götter, die bete ich da an, aber irgendwie passiert da nichts bei. Aber bei diesem Gott, der ist ganz andere wie meine Götter. Und da kommt so was durch, wo er spürt, boah, das ist ein Gott, der fähig ist, Wunder zu tun, die einen meine Götter nicht tun können. Und dann kommt er hin und als er dann hört, wie Daniel antwortet, da ist das für ihn wie ein Zentner schwerer Klotz, der von seinem Herzen fällt. Und er merkt, Mann, Daniel wurde gerettet. Und ich finde es beeindruckend, was Darius nachher, Axel hat es ja vorgelesen wortwörtlich, was der nachher sagt über Gott. Das ist ein super Bekenntnis. Ich habe mich aber auch gefragt, wie ging es denn den Daniel die ganze Zeit, als der unten in dieser Löwengrube gewesen ist? Hatte der Angst gehabt? Oder hat er irgendwie mit den Löwen gekuschelt? So wird es ja manchmal in so Kinderbibeln gezeigt. Was war das? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass Daniel einen starken Glauben hatte. Und dieser Glauben von Daniel, das ist faszinierend, der zieht sich vom ersten Kapitel des Daniels Buch, da als er mit 12, 15 Jahren als Teenager sich entscheiden musste, ob er Götzenopferfleisch isst oder nicht, und es hätte sein Todesurteil bedeutet, wenn er es nicht getan hätte, und sich da aber verweigert hatte. Und es zieht sich dann bis ins sechste Kapitel, wo er mit 80 Jahren trotz Lebensgefahr immer noch an seinem Gott festhält. Man kann mal fragen, wie schafft er das? Wie kann der so einen tollen Glauben haben? Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir sagen, ja, das sagt man immer, der hat so in den Genen das gehabt. Gutes Elternhaus, gläubiges Elternhaus, und deswegen ist er so ein Mann, der gläubig ist. Oder Gott hat ihn besonders gesegnet oder gesalbt und deswegen ist er so stark. Das ist ein völliges falsches Verständnis von Glauben. Unseren Glauben können wir nie machen. Das ist eine Tatsache. Es ist ein Geschenk Gottes, dass man überhaupt glaubt. Das können wir nicht machen. Aber wir können dazu beitragen, dass unser Glaube stark wird. So wie Daniel, und das haben wir ja gerade gesagt, hat regelmäßig die Zeit mit Gott gepflegt. Und das sollten wir auch tun. Aber wir können noch eine weitere Sache machen, die ganz wichtig ist. Im ersten Kapitel, Vers 8, wird eine ganz entscheidende Aussage über Daniel gemacht. Da heißt es, Daniel nahm sich im Herzen vor. Und dann wird beschrieben, dass er sich entscheidet, kein Götzenopferfleisch zu essen, auch wenn es sein Todesurteil bedeutet. Genau wie Daniel stehen wir immer wieder vor kleineren oder größeren Entscheidungen, die unseren Glaubensleben in die eine oder die andere Richtung führen können. Wenn Daniel sich damals entschieden hätte, ich esse dieses Götzenopferfleisch, wäre sein Glaube anders gewesen. Und sein Weg wäre vielleicht ganz anders verlaufen. Und deswegen frag dich doch mal ganz persönlich, wie ist es in deinem Leben bisher gelaufen? Wo hast du Entscheidungen getroffen, die dich positiv oder negativ beeinflusst hat, die eine Auswirkung auf deinen Glauben bisher gehabt haben? Wenn du das selbst so für dich sagen kannst, dann ist es manchmal so, wir können es ja nicht rückgängig machen. Manche Entscheidungen, die sind fest. Aber dafür haben wir das Kreuz. Da kann man zu Jesus hingehen und kann sagen, Jesus, ich habe da damals die falsche Entscheidung getroffen. Vergib mir einfach. Und dann bekommen wir auch vergeben. Weil Jesus kann auch den Mist, den wir machen, zu Dünger verarbeiten. Aber entscheidend ist daraus, dass wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben, auch lernen. Und dass wir uns, so wie Daniel es tut, in unserem Herzen vornehmen, in Zukunft werde ich das machen, was Gott will. Ich werde ihn fragen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Das ist so eine Lebensentscheidung, die wir für uns festlegen. Das ist eine Einstellung, eine Lebenseinstellung, die wir haben, wenn wir sagen, ich will das machen, was Gott will. Und das trifft jeder selbst. Aber dann kann etwas, auch ein Lebenswerk, positiv oder kann auch negativ verlaufen. Und dann werden wir möglicherweise unversehrt, wenn wir plötzlich in einen Pool mit Piranhas geworfen werden, das vielleicht auch überleben. Amen.